Okay, also die Grundausrichtung dieser Vorlesung ist demnach auch eine historische und jetzt nicht eine im engeren Sinne theologische. Thema des ersten Semesters, bei dem einige von Ihnen dabei waren, einige nicht, war nun vor allem, was wir aus den biblischen Schriften über Erziehung und Bildung im Judentum wissen. Und da habe ich mich dann an verschiedene Bibeltexte gehalten, bei denen ich aber auch immer versucht habe mitzuteilen, wann sie entstanden sind, und zwar eher wann sie entstanden sind, als wann, in welchem Zeitraum sie angesiedelt sind. Das ist nicht dasselbe. Und da ist nun ein sehr wesentlicher Text, das fünfte Buch Mose, in der lateinischen Nomenklatur das Buch Deuteronomium, auf Hebräisch war mit Bar, das wahrscheinlich im 6. Jahrhundert vor der Zeitrechnung verfasst worden ist. Und die Gelehrten streiten sich, ob es von der hinweggeführten judäischen Elite, die Babylonier haben ja auf ihren Eroberungszügen dann immer die Führungsschichten der Völker, die sie unterworfen haben, in ihre eigene Hauptstadt exiliert, zwangsdeportiert, ob das also im babylonischen Exil verfasst worden ist oder nach der Rückkehr wiederum dieser Führungsschichten nach Jerusalem etwa 100 Jahre später. Muss uns jetzt, wenn Sie dazu keine Fragen haben, nicht weiter beschäftigen. Im Übrigen ist das immer ein Seminar, Vorlesung mit Diskussion. Also wenn Sie Fragen haben, bitte melden Sie sich gleich. Also da gibt es jetzt eine wichtige letzte Form der Weisung des Mose kurz vor seinem Tod an die Kinder Israel. Also fünftes Buch Mose, Buch 11. Verse 16 folgende. Es geht jetzt um die 10 Gebote und diese Weisungen. Achtet aber darauf, dass euer Herz sich nicht verführen lässt und ihr nicht abfallt und anderen Göttern dient und sie anbetet und der Zorn des Herrn gegen euch entflammt und er den Himmel verschließt, sodass kein Regen kommt und der Boden seinen Ertrag nicht gibt und ihr bald aus dem guten Land getilgt werdet, das der Herr euch gibt. Das ist jetzt noch nicht im engeren Sinne Pädagogik, also im engeren Sinne Pädagogische kommt jetzt. So nehmt nun diese meine Worte auf in euer Herz und in eure Seele, das ist eine Aufforderung zum Lernen, und bindet sie als Zeichen auf eure Hand und tragt sie als Merkzeichen auf eurer Stirn. Und heute haben orthodoxe männliche Juden diese Gebetsriemen. Und jetzt kommt Vers 19, und das ist natürlich entscheidend. Und lehrt sie eure Kinder, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf den Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du dich erhebst. Fünfte Buch Mose, Kapitel 11. Vers 19, das ist zwar für die Vorlesung im vergangenen Semester der entscheidende Satz, und lehrt sie eure Kinder. These, das Judentum, die jüdische Religion, wie sie sich historisch nachverfolgbar ab dem 5. oder 6. Jahrhundert vor der christlichen Zeitrechnung entwickelt hat, ist eine Religion, in der das Lernen und das Lehren eine ganz besondere, zentrale Bedeutung hat. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass es in letzter Zeit eine Kontroverse über ein Buch des Berliner Historikers Götz Ali gegeben hat. Das Buch heißt Warum die Deutschen, warum die Juden und beansprucht eine Antwort über den Antisemitismus in Deutschland zu geben, der schließlich zur Vernichtung der europäischen Juden geführt hat. Und Ali vertritt darin die These, die ich nicht teile, damit, also weil es ist mir psychologisch etwas zu einfach, darüber habe ich auch mit ihm diskutiert, dass es vor allem der Neid der weitgehend ungebildeten Deutschen im 18. und 19. Jahrhundert auf den raschen sozialen Aufstieg der Juden gewesen sei. Und, das werden wir in einer der folgenden Vorlesungen dann noch uns genauer ansehen, es ist tatsächlich so, nachdem in den deutschen Ländern Deutschland selbst als Staat, so wie wir ihn heute kennen, gab es zur Zeit der Französischen Revolution noch nicht. Es gab Österreich, es gab Preußen, es gab Kurhessen-Waldeck und anderes mehr. Nachdem in vielen deutschen Ländern im 19. Jahrhundert die sogenannte Judenemanzipation durchgesetzt wurde, also eine annähernd bürgerliche Gleichberechtigung, war es so, dass jüdische Kinder, vor allem jüdische Knaben, auf die höheren Schulen und auf die Universitäten gemacht haben. Götz Ali kann Statistiken präsentieren, wonach der Anteil von Juden auf höheren Schulen gemessen an ihrer verschwindend geringen Repräsentanz in der Bevölkerung als solcher fünfmal so groß gewesen ist wie unter der sonstigen Bevölkerung. Solche konfessionsvergleichenden Studien gibt es auch über das Verhältnis von Protestanten und Katholiken. Im Allgemeinen ist es so, dass die Katholiken bis in die 1960er Jahre hinein weniger repräsentiert gewesen sind beim sozialen Aufstieg durch Bildung. Nun, eine Frage ist, und wir müssen jetzt nicht über Götz Ahlis Antisemitismus-These diskutieren, wie es kam, dass es bei den jüdischen Familien diese ungeheure Bildungsbeflissenheit gegeben hat. Meine These wäre, die liegt in gewisser Weise auch dieser Vorlesung zugrunde, dass das etwas mit der religiösen Überlieferung, mit der religiösen Tradition zu tun hat, weil einfach Lesen und Lernen dort immer auch von einer besonderen Bedeutung gewesen ist. Über die muslimischen Gesellschaften kann ich nichts sagen, da kenne ich mich nicht gut genug aus, aber über die christlichen Gesellschaften kann ich schon etwas sagen. Lesen, Lernen und Schreiben war dort bis ins hohe Mittelalter, bis zur frühen Neuzeit, vor allem das Privileg der Geistlichen. Und erst mit der Erfindung des Buchdrucks, also dass Bibeln gedruckt werden, hat sich dann Lesen und Lernen auch sehr wesentlich, mindestens im Bürgertum, bei den Bauern und bei den Arbeitern war das ganz anders verbreitet. Also Grundthese: Im Judentum hat Bildung, hat Lesen und Lernen schon seit 2500 Jahren eine besondere Rolle gespielt. Was nicht heißt, und wir wollen ja keinem Vorurteil nachgehen, dass alle Juden zu allen Zeiten besonders intelligent, besonders gebildet oder besonders intellektuell waren. Waren sie nicht, gehört aber zu den antisemitischen Vorurteilen. Nein, aber die Religion hat diesen Impact auf Bildung und Lernen und das habe ich dann noch an ein paar weiteren Beispielen aus biblischen Schriften akzentuiert.
Ja, bitte. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass es ja auch eine gesellschaftliche Beschränkung der Berufe gab für die meisten?
Dass sie reingezwungen worden sind.
Mehr Bildung einfach möglich war, wenn man Mediziner werden wollte.
Jetzt ist die Frage, über welchen Zeitraum wir sprechen. Also ja, im 18. Jahrhundert stimmt es, im Mittelalter, wenn wir nicht über die Antike, das ist immer schwierig für sich, im Mittelalter war es so, das den Juden, soweit sie im deutschsprachigen Bereich gelebt haben, im deutschsprachigen christlichen Bereich, der Fachbegriff dafür ist aschkenasisch. Aschkenas ist also der hebräische Ausdruck für Mitteleuropa, dass also im aschkenasischen Bereich Juden im christlichen Europa im Allgemeinen, Ausnahmen gibt es immer, weder Bauern werden durften und sie schon gar nicht bei den christlichen Zünften zugelassen gewesen sind. Sie sind in den Geldhandel gedrängt worden und in dieses. Und dann könnte man jetzt, das war die These der Kommilitonen, sehen, ob sich das mit dem 18. Jahrhundert geändert hat. Nur würde ich Ihnen entgegenhalten, dass diese Möglichkeit, Mediziner zu werden oder Journalist oder sonst was, schon dadurch erleichtert worden ist, dass es noch eine gewisse intellektuell kognitive Vorbildung gegeben hat oder dass Bildung und Lernen ein hoher Wert gewesen ist. Wenn wir uns eine ganz andere Bevölkerungsgruppe annehmen, also aus dem Mittelalter, 11., 12. oder 13. Jahrhundert, ein paar von Ihnen werden es in der Schule gehabt haben, Mittelhochdeutsch, die Gedichte von Walter von der Vogelweide. Diese Leute waren stolz darauf, nicht lesen und nicht schreiben zu können. Sondern die haben ihre Gedichte dann irgendwelchen Mönchen oder Hofschreiberlingen diktiert. Das ändert sich erst mit dem 16. Jahrhundert, mit der Zeit der Reformation und dem Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft. Aber wir werden uns das sicher noch genauer ansehen. Ich gehe nochmal zurück zu den biblischen Schriften. Das sogenannte Buch der Sprüche ist ein Buch, das vermutlich aus dem 3. oder 4. Jahrhundert vor der Zeitrechnung stammt. Zu dieser Zeit war das, was wir so als jüdischen Staat imaginieren, eine Provinz des Persischen Reiches und dann der hellenistischen Könige, der Nachfolger von Alexander dem Großen, die sich da den Nahen Osten aufgeteilt haben. Im Buch der Sprüche, im Kapitel 13, lesen wir zum Beispiel: Zum weisen Sohn wird man mit der Unterweisung durch den Vater, zum Spötter wird, wer nicht auf Warnungen hört. Das ist, so sagen uns die Bibelwissenschaftler, altorientalische Spruchweisheit, die hier in diese religiösen Schriften eingegangen ist. Oder Kapitel 22 im sogenannten Buch der Sprüche: Gute Ratschläge an einen jungen Mann. Ein guter Ruf ist wertvoller als großer Reichtum und Ansehen ist besser als Silber und Gold. Ein Kluger sieht das Unheil kommen und verbirgt sich, die Einfältigen aber gehen weiter und müssen es büßen. 22,6 Erzieh den jungen Mann am Anfang seines Weges, dann weicht er auch im Alter nicht davon ab. Und das geht dann im dritten Teil dieses Buchs der Sprüche, Kapitel 22, immer wieder so weiter. Kapitel 23, Vers 13. Und das ist natürlich eine Pädagogik, die wir uns heute nicht mehr zu eigen machen sollten. Du sollst dem jungen Mann die Unterweisung nicht vorenthalten. Er wird nicht sterben, wenn du ihn mit dem Stock schlägst. Du schlägst ihn zwar mit dem Stock, aber du rettest sein Leben vor dem Totenreich. Mein Sohn, wenn dein Herz weise ist, freut sich auch mein Herz und meine Nieren jubeln, wenn deine Lippen reden, was recht ist. Höre, mein Sohn, und werde weise und leite dein Herz auf geradem Weg. Sei nicht einer, der Wein säuft der unmäßig Fleisch isst, den Säufer und Schlemmer verarmen und Schläfrigkeit kleidet in Lumpen. In den 10 Geboten können Sie lesen, Ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebst in diesem Lande. Wie klingt es hier? Höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Der Vater eines Gerechten hat allen Grund zum Jubeln. Wer einen Weisen bezeugt hat, der kann sich über ihn freuen. Dein Vater und deine Mutter sollen sich freuen und jubeln soll, die dich geboren hat. Und dann gibt es hier so weitere Aufforderungen zu sinnvollem Verhalten und den guten Sitten. Wir sind zeitlich im 3., 4. Jahrhundert vor der Zeitrechnung unter den Ptolemäern und Seleukiden. Das waren griechische Herrscherhäuser, die im damaligen Ägypten bzw. in Syrien geherrscht haben und die sich immer rumgestritten haben, wer die Herrschaft über Judäa und Jerusalem hat. Zu Beginn des 2. Jahrhunderts vor der Zeitrechnung gab es nun einen griechischen seleukidischen König aus Syrien, ein Mann namens Antiochos, man sagt ja immer, also die monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam seien so furchtbar intolerant. Das ist zwar auch richtig, aber nicht nur richtig, denn es gab auch durchaus intolerante Heiden. Also der König Antiochos von Syrien, ein Seleukidenkönig, war der Meinung, dass die Juden gefälligst den Zeus anbeten sollen und nicht mehr ihren Gott. Es gab eine ganze Reihe von sehr alliierten jüdischen Familien, die sich auch eher der griechischen Lebensweise anschließen wollten, die so etwas gepredigt haben wie Paideia, griechische Bildung. Dann gab es dort einen Bürgerkrieg, entstehen ein jüdischer, ein makkabäischer Staat, für 150 Jahre ein unabhängiger jüdischer Staat, der dann etwa 60 vor und wiederum durch die Römer in ein Vasallenverhältnis gezwungen wird. Ich mache jetzt die nächste Geschichte kurz. Dann gibt es 300-400 Jahre unter römischer Herrschaft. Wichtige Gesichtspunkte sind, Judentum war damals in hohem Ausmaß Tempel- und Opferkult, die heute jedenfalls im christlichen Bereich schlecht beleumundeten Pharisäer waren da sehr dagegen, die fanden das alles sehr äußerlich. Im Jahr 70 oder schon vorher, 67, 68 nach der Zeitrechnung, bricht ein Aufstand gegen die Römer aus, der nach blutigen Kämpfen im Jahr 70 mit der Eroberung Jerusalems und der Zerstörung des Tempels endet. Da gibt es übrigens von einem angelsächsischen Historiker, also wenn Sie ein schönes historisches Buch für Weihnachten wollen, Simon Montefiore, Jerusalem, die Biografie, sehr schönes Buch, also von der Antike bis heute. Also der Tempel wird zerstört. Und jetzt beginnt das, was eigentlich Judentum im heutigen Sinne heißt. Der Opferkult wird zurückgenommen und jetzt wird wieder alles auf das Lesen und Lernen gestellt. Es entsteht jetzt das, was das rabbinische Judentum heißt. Nicht, weil es da so viel Rabbiner gab, sondern Rabbinen. Der Unterschied heißt, die Rabbanin, das waren Gelehrte. Da gibt es eine Legende, einer dieser Pharisäer sich vor der Zerstörung des Tempels von seinen Schülern hat aus Jerusalem rausschmuggeln lassen, um den römischen Kaiser zu bitten, ihm einen kleinen Ort zu geben, wo er eine Tora-Akademie einrichten kann. Wenn Sie diese Geschichte über den jüdischen Krieg, der von einem jüdischen römischen Untertan, Flavius Josephus, beschrieben worden ist, nochmal auf eine sehr anschauliche Weise nachlesen wollen, da gibt es von dem großen Schriftsteller der Weimarer Zeit, Leon Feuchtwanger, eine Trilogie, der jüdische Krieg, die man als Taschenbuch im Aufbau Verlag gut nachlesen kann. Also, nach der Zerstörung Jerusalems strukturiert sich das um. Es entsteht jetzt, und damit habe ich dann im vergangenen Semester aufgehört, das rabbinische Judentum. Jetzt gibt es keinen Tempel mehr. Jetzt gibt es überall Synagogen. Und ein hervorragender Historiker, sie bekommt in 14 Tagen eine Literaturliste des Judentums. Peter Stemberger hat in seinem Buch über das klassische Judentum diese rabbinische Phase, die vom frühen zweiten Jahrhundert bis zum 4. Jahrhundert in Judäa-Palästina und im 6. Jahrhundert in Persien, wo es immer eine große jüdische Diaspora gab, entwickelt sich das rabbinische Judentum, und Stemberger charakterisiert das so: die starke aktive Beteiligung der jüdischen Gemeinde am Synagogengottesdienst setzt eine breit gestreute Ausbildung voraus. Nicht nur die Kenntnis des Lesens und in viel geringerem Maße des Schreibens, sondern auch gewisse biblische Kenntnisse, die zur Ausübung der Funktion eines Übersetzers, eines Vorlesers oder Predigers in der Synagoge befähigen. Das Judentum, so Stemberger, ist nicht zuletzt durch sein schon früh entwickeltes Schulwesen zum Volk des Buches geworden. Das Lernen ist schon bald ein religiöses Ideal, das nicht nur den Rabbi betrifft, sondern dass jeder nach seinen Möglichkeiten zu verwirklichen verpflichtet ist. Endziel der rabbinischen Bewegung war ein Volk von Gelehrten. Das ist die Freunde, und das ist gewissermaßen dieser Vorlesung zugrunde liegende Hypothese. Und es wird nun interessant sein, für den Lauf der weiteren Geschichte festzustellen, welche Konsequenzen das hat. Ich habe dann im letzten Semester ausführlich darüber erzählt, was es da für ein Schulwesen gegeben hat, warum es in dieser rabbinischen Gesellschaft so wichtig war, zum Lehrer zu werden, warum es viele, viele talmudische Hinweise gibt, dass man sich einen Lehrer suchen soll, aber dass man auch Schüler ausbilden soll. An dieser Stelle muss ich vielleicht auch noch eine Erläuterung bringen, weil vom Talmud öfters noch die Rede sein wird. Man denkt ja im Allgemeinen, dass die jüdische Religion, die Religion der Bibel, genauer gesagt dessen, was die Christen Altes Testament, was man in der Religionswissenschaft als hebräische Bibel bezeichnet, ist, das ist natürlich nicht ganz richtig. Es ist eher so, dass es dieses Buch Altes Testament, hebräische Bibel gibt, und darauf aufbauend einerseits in der christlichen Religion das Neue Testament und im Judentum eben den Talmud. Und 15 dicht geschriebene Bände, umfassendes Werk in zwei Ausgaben, Jerusalem und Babylon. Es gibt eine zweite Offenbarungsschrift, die Mishnah, die im 2. Jahrhundert aufgeschrieben wird, nach der Zeitrechnung. Und das ist gewissermaßen das Buchkorpus der jüdischen Religion, nicht nur die hebräische Bibel. Und wenn Sie so wollen, wenn Sie sich für die Entstehung der monotheistischen Religionen in der späten Antike interessiert, dann könnte man jetzt natürlich im Hinblick auf den Islam drittens noch den Koran dazu nehmen. Nun ist es, wie Sie wissen, nicht so, dass im Islam das Alte oder das Neue Testament in irgendeiner Weise von kanonischer Bedeutung wären. Es ist aber natürlich doch so, dass es im Koran außerordentlich viele Hinweise auf Gestalten, Personen und Figuren gibt, die sich so nur im Alten oder im Neuen Testament finden. Wenn man so will, hat dieses Alte Testament drei Ausgänge genommen mit drei verschiedenen Religionen, das rabbinische Judentum, das Christentum und den Islam, mit dem Talmud, mit dem Neuen Testament und schließlich mit den koranischen Schriften. Also in diesem Talmud finden Sie dann viele Aussagen zu lesen und lernen. Ich bringe Ihnen ein Zitat, also aus einer talmudischen Schrift. Da gibt es in Deuteronomium, das habe ich Ihnen vorgelesen, die Weisung, ihr sollt sie lehren. Und dann so eine talmudische Schrift. Dann ordnete man an, Kinderlehrer in Jerusalem einzusetzen. Wie legten sie aus? Mit Jesaja, denn von Zion geht aus die Lehre. Und noch immer war es so, wer einen Vater hatte, den brachte dieser hinauf und ließ ihn lernen. Wer keinen Vater mehr hatte, ging nicht hinauf, um zu lernen. Das ist sozialgeschichtlich interessant, die Familie spielt eine große Rolle. Da ordnete man an, in jedem Bezirk Lehrer einzusetzen. Und in den Jugendlichen im Alter von 16 oder 17 Jahren zu bringen. Wenn sich nun der Lehrer über einen Schüler ärgerte, rebellierte dieser und lief davon. Schließlich kam ein rabbinischer Gelehrte, Joshua ben Gamla, und ordnete an, Kinderlehrer in jedem Bezirk und in jeder Stadt einzusetzen und ihnen die Kinder im Alter von 6 oder 7 Jahren zu bringen. Das ist interessant, weil sie hier so eine Bewegung haben. Ursprünglich haben nur die Väter gelehrt. Dann kam es aber, die Menschen haben ja damals nicht so lange gelebt, öfters vor, dass keine Väter da waren. Dann gab es Städte, in denen es durchaus Lehrer gab. Aber der Brauch war, erst die 16- und die 17-Jährigen zu lehren, die dann eben oft, das ist natürlich das Alter, die Pubertät, die Rebellion, nicht so gerne gelernt haben, davongelaufen sind, sodass dann einer dieser rabbinischen Gelehrten gesagt hat, also jetzt in jedem Ort soll es eine Schule geben und man soll die Kinder schon mit 6 oder 7 Jahren herbringen. Nun ist immer eine Frage, das ist so ein Spruch, wie historisch belastbar der ist, ob wir wirklich davon ausgehen können, dass also inzwischen nach einem weiteren Krieg der Römer gegen die aufständischen Juden 1935 hieß die Provinz jetzt nicht mehr Judäa, sondern Palästina, das war ein politischer Akt, diese Umbenennung, ob es also wirklich so war, dass im damaligen Palästina wir dann ein flächendeckendes Grundschulwesen hatten, das wissen wir natürlich nicht, weil wir keine archäologischen Zeugnisse haben. Also das habe ich dann im vergangenen Semester noch etwas ausgeführt. Und sehr interessant, bis hin zu solchen Spitzenaussagen, man darf vom Lernen nicht ablassen, sogar wenn es um den Wiederaufbau Jerusalems geht. Das ist natürlich also eine ganz scharfe Aussage, weil die Zerstörung des Tempels natürlich für viele immer noch eine Katastrophe gewesen ist, an die auch jährlich bei einem Feiertag gedacht wird. Aber Lehren und Lernen wird wichtiger. Und diese Bedeutung von Lehren und Lernen, das finden Sie noch bis zu dem deutsch-jüdischen Dichter Heinrich Heine im 19. Jahrhundert, der davon gesprochen hat, dass die Juden mit der Bibel ein portatives Vaterland haben. Also ein Vaterland, ein Buch, das man mit sich rumtragen kann. Also, das ein kurzer Rückblick auf das vergangene Semester. Und ich würde Ihnen jetzt gerne zeigen, was ich in diesem Semester vorhabe. Und es wird jetzt von Ihnen abhängen, ob das eine Vorlesung oder ein Seminar wird. Ich zeige Ihnen jetzt eine Themenliste, die noch nicht mit Literatur versehen ist. Die Literatur bringe ich in 14 Tagen mit Und den Vortrag in 14 Tagen werde auch nochmal ich halten. Aber bis dahin könnten Sie mal überlegen, was Sie interessiert. Und da darf ich jetzt bitten, unsere Themenliste aufzunehmen. Also in der kommenden Woche, ich sagte es, fällt die Vorlesung aus. Am 1. November jüdisches Lernen im aschkenasischen Hochmittelalter. Den Begriff aschkenasisch habe ich Ihnen erläutert. Er wird in der jüdischen Geschichte als Gegenbegriff zu sephardisch verwendet. Aschkenas heißt so viel wie Mitteleuropa, das ist eine der Nachfolgen von Noah. Sepharad heißt Spanien, dazu komme ich gleich nochmal. Nachdem im 6. 7. Jahrhundert schließlich die muslimischen Araber, das den ganzen heute nahen, also den ganzen heutigen Halbmond erobert haben, hört dort weitestgehend die jüdische Besiedlung auch auf. Ein paar Leute gab es immer, aber das war keine wesentliche Bevölkerungsgröße mehr. Es gibt auch kaum Christen noch dort. Und jüdische Gemeinden finden wir jetzt seit dem 4. Jahrhundert unter anderem auch direkt am Rhein. Wir wissen also, dass jüdische Familien mit den römischen Truppen etwa bis nach Trier gekommen sind. Wir haben von dem christlichen Kaiser Konstantin ein Edikt, in dem in Trier und in Köln also die Juden nun auch dazu verpflichtet werden, Steuern zu zahlen. Und so haben wir jetzt nicht nur schriftliche, sondern auch archäologische Zeugnisse über das Leben der Juden in Aschkenas, also am Rhein, in Köln, in Mainz, in Speyer, aber auch in manchen französischen Städten. Wenn es sie mal nach Köln verschlägt, dort gibt es inzwischen einen archäologischen Park, der sich auch mit dem alten Judenviertel auseinandersetzt und das dokumentiert. Das ist nun sehr interessant, das bereite ich noch vor. Und was jetzt hier fehlt, ist, dass ich auch noch etwas über das Lernen im Hochmittelalter in Sepharad, also in Spanien, erzählen werde. Spanien war, wie Sie vielleicht wissen, bis zum 14., 15. Jahrhundert ein arabisches, ein muslimisches Land. Und was für Spanien damals auf Arabisch, wenn ich es richtig verstanden habe, als Al-Andalus bezeichnet wird, so einmalig war, obwohl ganz so schön ist das Bild über nicht, wie es gezeichnet wird, ist aber doch, dass in den muslimisch beherrschten Teilen nicht nur die Muslime, sondern auch die schutzbefohlenen und zum Teil unterworfenen Religionen, aber immer in die Religion des Buches, die Christen und die Juden, genannt die Dhimmi, in Al-Andalus eine sehr fruchtbare kulturelle Zusammenarbeit mit den Muslimen eingegangen sind, sowohl Juden als auch Christen haben natürlich Arabisch publiziert und geschrieben. Es gab jüdische Feldherren, Ärzte, Gelehrte und Handwerker, alles ganz anders als im christlichen Europa. Eine sehr schwierige Geschichte. Jedenfalls mit dem 13. Jahrhundert beginnen die christlichen Könige in Spanien das allmählich zurückzuerobern. Und Ende des 15. Jahrhunderts, in dem Jahr, in dem Kolumbus Amerika entdeckt, wird zugleich diese sogenannte Reconquista abgeschlossen und die Juden und die Moriscos, die Mauren aus Spanien vertrieben. Die bleiben, nehmen den christlichen Glauben an, hängen ihn teils ehrlich an. Teils haben sie nur Oberfläche übernommen, was dann zu blutigen Glaubensverfolgung zur Inquisition geführt hat. Über Sepharad sage ich halt auch nochmal, es muss man sagen, jüdisches Lernen im aschkenasischen und spanischen Hochmittelalter. Dann, wenn ich mich mit der Renaissance und der frühen Neuzeit auseinandersetze, dann werden wir jetzt sehen, das ist eine enge Verbindung zwischen jüdischem und auch christlichem Lernen gibt. Da werden wir uns dann vor allem mit den Gebieten des heutigen Tschechien beschäftigen. Ein wichtiger reformatorischer christlicher Pädagog war Johann Amos Comenius und der interagierte sehr interessiert mit verschiedenen jüdischen Gelehrten damals in Ostmitteleuropa. Barockzeitalter ist auch nochmal eine Frage für sich. Jetzt haben wir immer schon auch im sonstigen Europa die Reformation hinter uns und Lesen und Schreiben ist also sehr viel verbreiteter. Wir werden uns in dem Zusammenhang auch mit einem jüdischen Philosophen jüdischer Herkunft beschäftigen, Spinoza, der dazu interessante Ideen hat, aber der auch als einer der ersten erkannt hat, dass die biblischen Schriften selbst historischer Art und nicht unmittelbar offenbart sind. Insofern war Spinoza ein Vorläufer auch der jüdischen Aufklärung, die ihren Ort vor allem in Deutschland und zwar in Gestalt eines unscheinbaren kleinen Mannes, der von Dessau nach Berlin gekommen ist, Moses Mendelssohn, der eine eigene Bibelübersetzung angefertigt hat, der Überzeugung war, dass biblische Wahrheiten und Vernunftwahrheiten einander nicht widersprechen, der sogar schon der Meinung gewesen ist, dass also auch jüdische Mädchen stärker etwas lernen müssen. Und es waren also insbesondere die Aufklärer, die sogenannten Maskilim. Haskalah kommt vom hebräischen Sechel, das heißt Verstand. Die Maskilim waren die, die auf den Verstand gesetzt haben. Die so etwas wie eine säkulare, philosophisch begründete jüdische Bildung angedacht haben und die eine starke Quellstrom, wenn wir bitte die nächste Folie haben können, ein starker Quellstrom des sogenannten Reformjudentums gewesen ist. Das Reformjudentum wurde im 19. Jahrhundert nach der Französischen Revolution begründet. Die Reformjuden waren der Meinung, dass diese stundenlangen hebräischen Gottesdienste keiner mehr versteht, dass die talmudische Gelehrsamkeit undeutlich ist, dass vieles, was in den althergebrachten Gebeten nicht mehr drinsteht, einfach nicht mehr stimmt. Und vor allem, und das gilt nun, wir haben es vorhin diskutiert, für die Juden in den deutschen Ländern, dass ihr miserabliger sozioökonomischer Status durch Bildung, nicht zuletzt durch Berufsbildung, verbessert werden soll. Da gab es einen Mann in Westfalen, einen Mann Israel Jakobson, der nicht zuletzt erstens einen jüdischen Reformgottesdienst eingeführt hat, nur eine Stunde lang, nicht viereinhalb, vor allem nicht mehr auf Hebräisch, sondern auf Deutsch, der aber zugleich eine Art Berufsbildungswerk geschaffen hat. Und das gab es dann nicht nur in Seesen an der Aller, sondern so etwas Ähnliches gab es auch in Frankfurt am Main. In der Hebelstraße, wenn jemand von Ihnen im Nordend oder Ostend wohnt, gibt es das Bürgerhaus, heute noch Philanthropien genannt, im späten 18. Jahrhundert von jüdischen Wohltätern als säkulare jüdische Bildungsstätte gegründet. Wenn Sie da mal reingehen, gibt es eine ganz nette Ausstellung über dieses Haus. Aber das ist Deutschland. In Polen und in Russland war es aufgrund verschiedener sozioökonomischer und auch politischer Repressionen ganz anders. Dort gab es nicht nur, das müssen wir dann vielleicht auch noch aufnehmen, ein großes jüdisches Proletariat, vor allem mehr oder weniger ungebildete, zwar tief religiöse, dann aber auch kaum noch hebräisch, sondern vor allem jiddisch sprechende jüdische Massen. Aber es gab vor allem in östlichen Polen und in Litauen nun eine neue Herzensfrömmigkeit, wo das nicht mehr so sehr auf Gelehrsamkeit ankam, sondern auf die Inbrunst des Glaubens, die sogenannte chassidische Bewegung. Was ist an der pädagogisch interessant? Nicht so sehr, was jetzt an Inhalt dort gelehrt und gelernt wurde, sondern dass dort wieder dieses pädagogische Verhältnis von, wir können heute sagen, Guru, Meister und Schülern, eine sehr intensive soziale Beziehung geschaffen hat. Das will ich mir ansehen, oder wenn jemand das von Ihnen macht, vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Da gibt es jüdische Sekten, die das sehr pflegen. Es gab aber auch eine andere Strömung, nämlich die, die genauso fromm waren, aber die eben in Deutschland leben, die orthodox waren, aber voll mit deutscher klassischer Bildung, Schiller und Goethe waren. So was gab es in Frankfurt am Main, da gab es eine Schule, die Samson-Raphael-Hirsch-Schule, das war so ein neo-orthodoxer Rabbiner, der dann auch Mädchenschulen hat einrichten lassen. Das wollen wir uns da etwas genauer ansehen. Vor allem der allmählichen bildungsbezogenen Emanzipation von Frauen und Mädchen hat ja auch eine Rolle spielen. Aber irgendwann, wie das im 19. Jahrhundert so ist, ist am Schluss mit der Religion und es entsteht eine jüdische Nationalbewegung, der Zionismus, darüber müssen wir dann auch noch ausführlich reden, was das ist, die jetzt Judentum vor allem nicht mehr als Religion, sondern als ethnische Zugehörigkeit angesehen haben. Die haben ganz andere Bildungsvorstellungen. Bei denen zum Beispiel spielte dann die Leibeserziehung eine wichtige Rolle. Die haben gesagt, alles viel zu sehr verkopft gewesen, all die Jahrhunderte, deswegen geht es auch so schlecht, deswegen ist man so wehrlos den anderen gegenüber, das will ich mir ansehen. Und das mündete dann, Thema am 20.12., in eine große jüdische Jugendbewegung, die es nicht nur in Deutschland, sondern auch in Polen und in Russland gegeben hat, die sehr wesentlich Elemente der bündischen Jugend und des Wandervogels übernommen hat. Und die interessanterweise, bitte die nächste Folie, dann nicht nur zu einer jüdischen Erwachsenenbildung in Deutschland geführt hat, nach dem Ersten Weltkrieg, auch in Frankfurt am Main, die sogenannte Lehrhaustradition, sondern unmittelbar zu dem geführt hat, was heute jedenfalls aus einer engeren pädagogischen Sicht immer noch faszinierend ist, nämlich die Kibbutzim und die Kibbutzerziehung, die es heute kaum noch gibt. Die Kibbutzim, das war Ende des 19. Jahrhunderts, waren das kommunistische Gemeinschaftssiedlungen, wobei, wenn wir jetzt Kommunismus hören, wir nicht an Lenin und Stalin denken dürfen, sondern so wie Kommunismus als Idee ursprünglich gemeint war, und wie es vielleicht nur in solchen kleinen Siedlungen geht, mit einem Gemeineigentum. Und auch die Kinder waren vergemeinschaftet. Nämlich so, dass die Mütter zwar ihre Kinder geboren haben, die dann aber bestenfalls 3 Monate zu Hause waren und dann in ein Kinderhaus gekommen sind. Wo sie dann vor allem in einer Peer Group aufgewachsen sind. Ein hochinteressantes pädagogisches Experiment, das ungefähr 90 Jahre gedauert hat. Und warum und wie das zu einem Ende gekommen ist, werden wir dann hier auch diskutieren. Es ist klar, dass man dann natürlich um das heutige israelische Schulwesen nicht umhinkommt. Man sagt ja immer, dass das deutsche Schulwesen so furchtbar zerklüftet ist, mit seinen 16 Bundesländern und den 3 oder 4 Schultypen. Also in Israel ist es fast noch zerklüfteter. Nicht nur gibt es ein eigenes jüdisch-israelisches und ein eigenes arabisches Schulwesen, Innerhalb des jüdischen Schulwesens gibt es dann nochmal die staatlichen Schulen, aber auch die von verschiedenen orthodoxen Gruppierungen unterhaltenen Privatschulen. Und das ist schon ein Thema, das man sich mal genauer ansehen muss. Damit endet es natürlich nicht. Jüdische Bildung hat in unterschiedlicher Form Erwachsenenbildung, jüdische Schulen und sonst wie auch in den USA in den letzten Jahren nochmal einen großen Aufschwung genommen. Und zum Schluss wollen wir uns dann noch in vergleichsweise gering kleinen, weil es wenig Leute sind in Deutschland, etwa 110.000 Jüdinnen und Juden im jüdischen Lernen im Nachkriegsdeutschland widmen. Ganz zum Schluss dann eine Abschlussdiskussion. Das ist der Plan. Jetzt würde ich herzlich Sie gerne fragen, ob Sie etwas vermissen, ein Thema, das wir hier noch behandeln sollen. Bitte? Die jüdischen Frauen in der Bildung, ja? Ich hatte eigentlich vor, das immer mitlaufen zu lassen, aber wir können das gerne nochmal umstellen. Ein schönes Thema ist, vielleicht sollten wir den Film mal zeigen. Es gibt einen Film mit Barbara Streisand, Gendel. Kennt jemand nach einer Geschichte eines Autors Isaac Bashevis Singer von einer jungen Frau in Polen Ende des 19. Jahrhunderts, die unbedingt lernen will, aber das nicht lernen darf, weil sie halt eine Frau ist, verkleidet sie sich als junger Mann und geht in eine solche Yeshiva. Und dann geschieht das Unglück, sie verliebt sich in einen jungen Mann und der verliebt sich in sie. Er ist sich erst nicht ganz sicher, ob er jetzt einen Fehler gemacht hat oder nicht, weil der Homosexualität auch nicht zugelassen war. Ja, also insofern finde ich das eine gute Frage mit der jüdischen Frau.
Jüdische Bildung im Ghetto, das heißt zur Kriegszeit.
Ja, okay. Ja, sollte mir nicht übergehen. Also ich überarbeite dann die Frage nochmal. Ja. Okay, also wenn das jetzt so ist, dann frage ich Sie, wie so Ihr Gefühl ist. Wäre das eher eine Vorlesung oder gibt es ein Seminar, eine Übung mit anderen Worten? Gibt es einige unter Ihnen, die jetzt schon das Gefühl haben, wenn sie entsprechende Literatur oder so bekommen, dass sie ein Referat hier halten wollen? Gibt es? Darf ich Sie einfach gleich mal zu Protokoll, was würden Sie gerne machen zum Beispiel? Sie müssen sich jetzt noch nicht verpflichten. Ich will nur mal hören, was Sie interessiert. Wir fangen mit Ihnen an.
Mir? Ja. Also ich würde halt gerne, dass die Kriegszeit beleuchten oder den Aufstieg in den Niedergang des Kibbutz.
Okay. Ja? Sie haben sich gemeldet. Was interessiert Sie? Noch nichts Bestimmtes? Ja? Okay. Okay, das waren jetzt 4 oder 5 von irgendwie 60 oder 70. Ich gehe mal optimistischerweise davon aus, dass ich bis in 14 Tagen noch die eine oder der andere zu einem Referat entschließen wird. In 14 Tagen bringe ich Ihnen dann eine Literaturliste mit und wenn Sie wollen, kommen Sie dann auch nochmal in die Sprechstunde, um so ein Referat vorzubereiten, dann wird es vielleicht doch eher ein Seminar. Ja, also im Allgemeinen bestehe ich darauf, also, dass es auch für das Referat noch einen schriftlichen Beleg gibt. Ich würde aber insofern mit mir reden lassen, als dass die schriftliche Ausarbeitung des Referats nicht so ausführlich zu sein braucht, wie die Hausarbeit. Ja?
Ich verstehe nicht so ganz, was Sie den Leisen machen, weil wir sind auf dem ersten.
Ja. Ja.
Und wenn das die Übung ist, dann steht da ja in der Studienordnung drin, dass man einen Teilnahmenachweis erbringen muss. Mhm. Kein Einschluss, den man in der Vorlesung machen muss. Ja.
Über welchen Studiengang reden Sie jetzt?
Bachelor.
Ja, wenn das so ist, also das ist mir heilig, also dann müssen Sie ja hier kommen. Ich achte drauf.
Ja.
Das habe ich erklärt, Sie melden sich nicht auf so einem Zettel an, sondern über Olaf, wie Sie gerade so fragen.
Genau. Gerne aus dem Service Center Moms und ich werde den Kurs mit Olaf betreuen. Wir haben den Kurs schon angelegt. Ihr könnt euch ab heute dort anmelden. Leider hat das Internet gerade nicht funktioniert, sonst hätte ich euch jetzt langsam gesagt, bitte wieder zu Olaf kommt, wie ihr euch da anmeldet und so weiter.
Und dann, ich auch probieren mit dem Internet.
Ich erkläre es jetzt einfach mal so. Und einen Hinweis auf der Brummwegs Homepage findet ihr ein kleines kurzes Video, wo ihr auch seht, wie ihr euch für OLAT anmelden könnt, Schritt für Schritt. Also das hätte ich euch jetzt auch gezeigt. Also sehr langsam, da kann man wirklich direkt mitmachen. Das ist ziemlich gut sein. Und da OLAT findet ihr auf der Uni-Homepage, wenn ihr über den Schnelleinstieg E-Learning geht. Da kommt ihr dann direkt zu einer Verlinkung, wo anmelden bei OLAT steht. Dort meldet ihr euch mit eurem HZ-Account an und auch dem Passwort von HZ. Und dann geht ihr über Lernressourcen, das ist ein Reiter, auf. Also den klickt ihr an, dann steht auf der Lernressourcen. Nennt sich das. Genau, also auf der Uni-Homepage gibt es den Button Schnellzugriff, da auf E-Learning und dort anmelden für OLAT. Und dann werdet ihr auf OLAT weitergeleitet und dort mit den HZ-Daten anmelden. Auf Lernressourcen und dann findet ihr auf der linken Seite nochmal eine Liste, wo ihr nach Veranstaltungen suchen könnt. Und dort gebt ihr einfach ein Jugendtum und Pädagogik und gelangt zu der Veranstaltung. Und dort, wenn ihr da draufklickt, kommt ihr auf eine ganz normale Startseite mit dem Foto von Herrn Brummwegs. Und wieder auf der linken Seite findet ihr einen Link, wo Einschreibung steht. Da müsst ihr draufklicken und euch einfach eintragen. Und dann findet ihr da auch einschreiben. Aber wie gesagt, das ist auch wirklich alles auf dem Video erklärt, was ihr seht. Und wenn ihr Probleme habt, könnt ihr auch immer ins Kopf kommen, das wird euch auch weiter noch. Ihr könnt euch immer einschreiben.
Also ab jetzt. Bitte?
Das bleibt bis Ende des Semesters offen.
Kommen wir sind trotzdem nicht vor. Bitte?
Genau, wenn sich der Raum ändert, werden wir das auch auf Olaf stellen. Wir werden auf dem Seminarplan
machen. So, und ich werde versuchen, können wir ja die rechte Frau bei die Kapitel ein Kapitel rausziehen und auch mal stellen. Dann, damit Sie sich auf den Stand bringen, werden wir aus dem Buch von Günther Stemberger, das klassische Judentum, das Kapitel E, das Schulwesen, eins kennen und Sie können das dann dort nochmal nachlesen, dann sind Sie ungefähr auf dem Stand und die biblischen Zitate werde ich auch nochmal nachlesen. Okay, danke für Ihre Aufmerksamkeit.